Vater, wir danken dir, dass wir diese Sicht haben dürfen, die von jetzt bis in die Ewigkeit hineinreicht. Auch wenn wir uns ja überhaupt nicht vorstellen können, was das ist, diese Ewigkeit. Wir dürfen einmal bei dir sein und bei dir bleiben. So viel ist gewiss. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Lasst uns Platz nehmen. Ihr habt gemerkt, dass wir keine Taufe haben. Manchmal scheitert die Planung an einem kleinen Detail und wir haben die Taufe verschieben müssen, weil eine Konf ist, wo ausgerechnet unsere Kandidaten alle eingeladen sind. Und so standen wir dann da und kamen gar nicht raus, warum sich niemand angemeldet hat. Wir werden das nachholen. Hätte gut zur Thematik heute gepasst, aber es wird auch ohne Taufe gehen. Hast du schon einmal eine visionäre Person getroffen? So jemand, der ganz in dem lebt oder sogar für etwas lebt, was noch überhaupt nicht sichtbar ist. Irgendein riesiges Projekt, wo womöglich nicht einmal die Finanzierung klar ist, geschweige denn die Bewilligung, vielleicht nicht einmal die Machbarkeit, aber der Typ lebt in dem. Der Erbauer der Jungfraubahn. Da waren schon 3 Projekte, die allesamt abgelehnt wurden vom Bundesrat. Und der saß im Zug auf die Wengener Alb, auf die kleine Scheidegg, blickt an die eigene Nordwand, geht nach Hause und skizziert eine Linienführung um auf die Jungfrau, also nicht nur aufs Joch. Ursprünglich war ja das die Idee, wir gehen gleich nach oben. Und 4 Monate später hat er die Bewilligung in der Tasche und beginnt zu bauen mit seinem ganzen Geld und so weiter. Es ist noch nicht einmal klar, ist das überhaupt gesund für einen Besucher davon, Innerkirchen oder von wo geht man hoch? Lauter Brunnen hoch und dann auf diesen 4000 Meter. Geht das überhaupt? Und der baut. Visionärer Typ. Nun, bei uns Menschen oder bei Menschen mit so einer großen Schau weiß man dann nicht so recht, soll ich mich anstecken lassen? Oder soll ich lieber etwas kritische Distanz behalten? Ist das ein Visionär oder ein Träumer? Bei uns Menschen ist das recht nahe beieinander. Visionär, Träumer. Bei Gott ist das zum Glück anders. Weil unser Gott schon die Zukunft kennt. Und weil unser Gott alle Ressourcen zur Verfügung hat. Und weil wir auf die Heilsgeschichte schauen dürfen und sehen, Gott kommt wirklich zum Ziel. Ja, heute sprechen wir über eine Vision, über die Vision Gottes für seine Kirche. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich spreche nicht von Gemeinde, sondern lieber von Kirche, um anzudeuten, es geht nicht nur um uns als Pfimifruttigen. Es geht um etwas, was die Zeit überspannt und auch den Ort überspannt, dieses Gebilde, wo alle Gläubigen mit dazugehören. Das ist die Kirche Gottes. Und Gott verfolgt eine Vision. Gott hat ein langfristiges Ziel. Offensichtlich ist es ein großes Ziel, weil Gott ist schon 2000 Jahre dran. Vielleicht denken wir, Jesus nachzufolgen, das ist so meine persönliche Angelegenheit, ich und mein Gott. Ja, das ist unsere Zeit heute, das ist alles individuell. Zuerst komme ich und dann lange nichts. Aber so funktioniert das Reich Gottes nicht. Es ist mein Wunsch, dass wir heute diese Vision aufnehmen können, in Brand gesteckt werden, so sehr gepackt von dieser Schau, dass wir beginnen, unser Leben einzusetzen für die Vision Gottes für seine Kirche. Lasst uns den Predigttext lesen. Wir sind einmal mehr im Epheserbrief, wie schon das halbe Jahr mittlerweile. Es ist einfach halt so, dass dieser Brief sehr viel über die Gemeinde auch sagt. Epheser 4, Verse 16, 12 bis 16. Ich darf gerne an der Folie mitlesen. Der Zusammenhang ist der, dass Gott
Gaben gibt in die Gemeinde hinein. Menschen begabt. Und dann Vers 12. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit der Leib von Christus aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen doch keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Wir dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen wollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist. Oh, Entschuldigung. Der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ja, Gottes Vision für die Kirche, hier ausgedrückt mit einem Bild, einem Vergleich. Was sieht Gott, wenn er an die Kirche denkt? Er sieht einen Leib, einen Körper. Und entsprechend aufgebaut soll dieser Leib werden. Wir haben schon mehrere Bilder jetzt gehabt für die Kirche. Ein Bau oder ein Tempel, eine Braut. Und jedes Bild hat eigene Aspekte, die es betont. Aber hier kommt eine ganz neue Betonung. Die hatten wir so bisher noch nicht. Ein Tempel ist etwas für Gott. Eine Braut ist etwas für Gott, für Jesus. Aber hier steht Kirche, ein Leib, Jesus das Haupt. Das gehört irgendwie zusammen. Das ist nicht etwas für Gott, sondern da ist eine Verbindung in diesem Bild. Leib und Haupt bilden zusammen ein Ganzes. Nun, die Bibel braucht diese Bilder, damit wir uns etwas vorstellen können. Stell dir vor, eine Kamera zoomt auf Jesus, Nahaufnahme von seinem Kopf. Ja, wir müssen das Bild vor Augen haben, sonst bringt es nichts. Hast du das Bild, Jesus? Wir wissen nicht, wie er aussieht, aber ich weiß, gütige Augen. Ein freundlicher Ausdruck. Ein Gesicht, das Freude, aber auch Barmherzigkeit, Liebe ausstrahlt. Das Haupt. Die Kamera fährt zurück. Und was kommt ins Bild? Hast du das Bild vor Augen? Was kommt jetzt? Das Haupt? Jetzt kommt der Leib. Ist der Körper vielleicht viel zu schmächtig? Ist da der Haupt, das Haupt von Jesus? Und unterdran ein Körper, der irgendwie gar nicht fertig scheint? Der scheint ja kaum Kraft zu haben. Ein Körper, der gar nicht zum Kopf passt. Ja, als Arnold Schwarzenegger Mr. Universe wurde, ich glaube 7-mal, hat man dann gespottet und gesagt, ja, unten top, oben flop. Aber wenn ich jetzt in diesem Bild bin, das Haupt von Jesus und unten der Leib, die Kirche, frage ich mich, ist es umgekehrt? Oben top, unten, was kommt überhaupt unten? Gottes Vision für seine Kirche, sie ist sein Leib. Ein Leib, der Jesus ehrt. Ein Leib, der ihn verherrlicht. Und weil Gott diese Vision hat und weiß, wir sind noch lange nicht an diesem Ziel, sagt unser Bibeltext, Gott wirkt zum Aufbau des Leibes Christi. Er wirkt in der Kirche bis was passiert, in Vers 13 steht, bis wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und bis wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Ja, ich habe bei mir gemerkt, wenn ich daran dieses Stichwort höre, der Leib Christi ist ein bekanntes Bild und dieser Leib soll wachsen, dann denke ich zuerst immer, dass dieser Leib größer werden soll, dass Menschen dazukommen sollen. Es geht um ein mengenmäßiges Wachstum. Bis ich gemerkt habe, im Zusammenhang mit dem Bild des Leibes, ja, da ist viel von Aufbau, da ist viel von Wachstum die Rede. Aber es geht um Zunehmen an Qualität und nicht Quantität. Das ist auch ein Anliegen Gottes, dass mehr Menschen dazukommen, natürlich. Aber in diesem Bild des Leibes geht es um Qualität. Der Leib Christi soll Jesus ehren und seine Herrlichkeit abbilden. Das ist eigentlich logisch. Zum Haupt gehört ein Leib. Und das soll irgendwie zusammengehören, soll irgendwie auch zusammenpassen. Es geht um Qualität. Was für Qualitäten? Wir haben es bereits gelesen in Vers 13. Und lasst uns nicht den Fehler machen, es ginge hier um moralische Superhelden, eben solche Schwarzeneggers, nicht mit Muskeln, aber weil sie so gut leben, so Terminators im Reich Gottes, oberheilig, die diesen Leib bilden. Menschen, die mit schier übermenschlichen Disziplin nie ein falsches Wort sagen, geschweige denn ein falsches Wort denken. Irgendein abschätziger Gedanke. Einem solchen Menschen geht es hier nicht. Das Evangelium gilt nämlich auch hier. Unser Bibeltext sagt, bis wir hingelangen zu einer Einheit im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Dieser Leib wird gebildet, nicht durch Terminators, die das Leben und ihre Gerechtigkeit im Griff haben, sondern durch Menschen, die glauben, die Jesus erkannt haben. Wir haben es vorgelesen bekommen in der Anbetungszeit. Römer 3, Vers 24. Dass sie für gerecht erklärt werden, dass du für gerecht erklärt wirst, beruht auf seiner Gnade. So wird dieser Leib gebaut. Es ist ein freies Geschenk, sagt Paulus, aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Einheit im Glauben, eins geworden im wahren Glauben. Und darum Jesus erkannt, wer Jesus ist und was er für mich getan hat. Nur so kann jemand Teil dieses Leibes werden. Und ich meine, gerade in diesem Bild wird eigentlich deutlich, warum wir einen Erlöser brauchen. Warum wir Jesus brauchen, der uns würdig macht. Warum es irrwitzig wäre, aus eigener Anstrengung mit einem disziplinierten Leben zu versuchen, diesem Haupt würdig zu werden. Wie soll das gehen? Da muss etwas viel Größeres geschehen. Und die Bibel sagt deshalb, es braucht eine Wiedergeburt. Es braucht ein Neuwerden. Das geht nicht von uns selber. Ja, dieser Gottesdienst soll nicht vorbeigehen ohne Einladung. Mach einen Schritt auf Jesus zu. Wenn du das noch nicht erlebt hast, wenn du nicht sagen kannst, Jesus ist mein Erlöser, mach einen Schritt auf dieses Kreuz zu. Am Kreuz geht es darum, vor dem Kreuz sich zu beugen und sagen, Jesus, nicht länger ich bemühe mich, sondern du bist für mich gestorben. Du hast es für mich vollbracht. Komm in mein Leben. Übernimm die Leitung in meinem Leben. Mach mich eben neu. Das lesen wir hier. Die Qualität, Einheit im Glauben, Kenntnis des Sohnes Gottes. Aber hast du schon gemerkt? Glaube an Jesus ist keine rein geistliche Angelegenheit. Es ist nicht etwas, was einfach im Kopf stattfindet. Nein, das Evangelium kennt hier immer eine Balance. Glauben und Leben vor Gott. Glauben und Leben sind vor Gott eine untrennbare Einheit. Indem wir an Jesus glauben, indem wir ihn erkennen, indem seine Kraft in uns zu wirken beginnt, indem wir ihm Raum geben, steht hier, sollen wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Jesus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Ich habe es gesagt, naheliegend, zum Haupt gehört ein Leib, der zum Haupt passt. Nach dem Maßstab Christi selbst. Und zwar nicht so wie bei einem Neugeborenen, dass man anschaut und sagt, oh, ich glaube, es hat die Augen der Mutter. Nein. Ja, unser Text sagt hier wörtlich, als herangereifter, erwachsener Mann. Und der Maßstab ist Jesus selbst in seiner Fülle. Nicht nur irgendwie genetisch angelegt, aber es braucht viel Fantasie. Nein, nein. Das ist ja unglaublich. Wir lesen manchmal über Aussagen hinweg, ohne überhaupt nachzudenken, was das bedeutet. Wir sollen eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist. Und oje, oje, dann steht noch in seiner ganzen Fülle. Sein Gottesvertrauen, seine Reinheit, seine Liebe, seine Geduld, seine Vollmacht. Das ist Gottes Vision für seine Kirche. Sein Leib, ein Leib, der Jesus ehrt, ein Leib, der ihn verherrlicht. Und das ist nicht nur Selbstzweck, sondern das ist sein Leib, durch den Gott sich in dieser Welt offenbaren will und seine Liebe zeigen will. Gott will eingreifen in die Not und in die Kälte dieser Welt. Er will zeigen, dass es neben all der Ungerechtigkeit auch Gerechtigkeit gibt. Dass es neben all dem Hass auch Liebe, Barmherzigkeit und Güte gibt. Und schon klar, erst wenn Jesus wiederkommt und erst wenn Satan entmachtet ist, wird das vollkommen ausgerichtet. Aber bis dann sind wir als sein Leib berufen, das Licht hochzuhalten. Ein Licht, es gibt Hoffnung, es gibt Liebe, es gibt Barmherzigkeit, es gibt Vergebung. Gottes Vision. Der Leib Christi soll auferbaut werden. Unser Bibeltext sagt wörtlich, bis wir alle dorthin gelangen. Hast du das Bild vor Augen? Ich finde der Ausdruck Vision angemessen, weil ich das Gefühl habe, also zumindest für mich persönlich, das sehe ich erst mit inneren Augen. In meinem Leben bin ich noch lange nicht dort, dass ich sagen würde, vollkommen herangereift. Nein. Vielleicht denken wir sogar, das ist keine Vision, das ist Träumerei. Das ist ganz und gar unmöglich. Schau dich doch um oder schau dich selber an, je nachdem, was dir lieber ist. Nun, ist eigentlich angetönt. Es ist wahr, der Grat zwischen Vision und Träumerei ist dünn. Aber die Frage ist, wer steht hinter dieser Vision? Weiß er, wovon er spricht, und hat er die Mittel? Ja, das Alpenbad Adelboden mit diesem unbekannten Investor aus Kuwait blieb eine Träumerei. Aber Gott, wenn das deine Vision ist, wenn du deinen Leib so auferbaust, bis wir alle dorthin gelangen, könnten wir sagen, Gott, dann will ich dir vertrauen. Weil ich weiß, wovon du sprichst. Du kennst mich besser als ich. Du kennst, was ich kann. Und du hast die Ressourcen. Wenn das Gottes Vision ist, dann soll sie zu meiner Vision werden. Dann will ich glauben. Ich muss nicht sagen, will ich darum ringen, dass ich glauben kann, wäre vielleicht ehrlicher, dass es möglich ist, dass die Kirche, und dazu gehört unsere Gemeinde, zunimmt an diesen Qualitäten. Und eines bin ich ziemlich sicher, wenn wir alle miteinander zu brennen beginnen für diese Vision, dann werden Menschen rund um uns einen Ort finden, wo ein Licht der Hoffnung aufscheint. Die Vision ist, ich bin ein Teil des Leibes Jesu, der ihn verherrlicht, der ihn repräsentiert in dieser Welt. Und dazu werde ich von ihm auferbaut werden. Können wir diese Vision aufnehmen? Ja, er blickt alle ein bisschen skeptisch, ich kann es verstehen. Können wir beginnen, dafür zu beten? Eine Vision braucht immer Brennstoff und ich glaube, Gebet ist so ein Brennstoff, dass wir das vor Gott bewegen und sagen, Gott, wenn das wahr werden soll, dann muss etwas geschehen. Wir haben eines gelesen, das mir sehr Mut macht. Gott ist um die Zurüstung besorgt. Er ist es, der für den Aufbau des Leibes sorgt. Die Frage ist, wie geschieht das konkret? Und wenn wir die Warnung von Paulus lesen, merken wir auch, das ist kein Automatismus. Das ist einfach eine gewisse Zeitspanne oder eine Sternenkonstellation oder was auch immer für eine Konstellation eintreten muss und dann wirkt Gott. Ja, in meiner Bibel steht eine Warnung, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir sollen uns nicht durch jedes x-beliebige vom Kurs abbringen lassen. Das sind Menschen, die uns betrügen wollen. Es geht also durchaus auch um meine Verantwortung. Aber wie genau? Ja, wir gehen mal einen Schritt weiter. Kannst du eins weiterklicken? Danke. In diesem Kapitel, Epheser 4, entdecken wir eine gewaltige Wahrheit. Gott ist besorgt um Zurüstung zum Aufbau seines Leibes. Das haben wir gelesen in Vers 12. Aber lass mich in aller Kürze den Gedankengang von Paulus in diesem Kapitel aufnehmen. Sonst haben wir nicht die, wir brauchen diese ganze Schau. Paulus steigt ein mit einer Aufforderung. Vers 1. Er sagt, wandelt würdig in eurer Berufung. Nehmt eure Berufung ernst. Aber interessanterweise spricht er da nicht von Evangelisation oder Diensten in der Gemeinde oder Mission, das, was wir so gewöhnlich unter Berufung verstehen, sondern er wird ganz konkret. Er fordert auf zu Demut, zu Sanftmut, zu geduldigem Umgang miteinander. Warum nennt Paulus diese Dinge? Ah, ich freue mich schon auf die Kleingruppe, wo wir darüber austauschen können. Demut, Sanftmut, geduldiger Umgang. Und dann sagt er, ertragt euch gegenseitig in der Liebe. Ja, Paulus macht sich keine Illusionen, dass wir irgendeinmal an den Punkt kommen könnten, wo es kein Ertragen mehr braucht. Es braucht es in der besten Ehe und auch in der besten Gemeinde, dass wir uns entscheiden, uns gegenseitig in der Liebe zu ertragen. Und dann Vers 3. Setzt alles daran. Ja, das ist eine ziemlich dringende Aufforderung. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gott geschenkt hat. Braucht dieses Band des Friedens. Offensichtlich ist das etwas, wofür man sich ständig anstrengen muss, für Friede. Ja, die Begründung steht jetzt noch aus, aber die Stoßrichtung ist klar. Wir sind zur Gemeinschaft berufen. Wir sollen uns mit aller Kraft darum bemühen, dass diese Gemeinschaft, die bedroht ist, weil wir Menschen sind, weil du bist, wie du bist, und ich bin, wie ich bin, ist die Gemeinschaft bedroht. Wir sollen uns bemühen, anstrengen, dass sie erhalten bleibt. Warum? Warum ist das so wichtig? Ja, wir lesen dann in Vers 7. Muss du noch im richtigen Kapitel sein, dass das passt. Kapitel 7 lesen wir die Erklärung. Denn jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gabe in dem bestimmten Maß zugeteilt. Warum ist die Gemeinschaft so wichtig? Weil wir aufeinander angewiesen sind. Weil Gott jedem von uns etwas gegeben hat, das nicht einfach für dich ist, sondern füreinander. Und wenn das nicht zum Tragen kommt, kann der Leib nicht aufgebaut werden. Dann lesen wir weiter. Er hat in der Gemeinde Gaben geschenkt. Dann werden diese großen Themen genannt. Aposteldienst, Prophetendienst, evangelistischer Dienst, Hirtendienst, Lehrdienst. Und diese haben die Aufgabe, Vers 12 haben wir schon gelesen, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Und wenn wir ausgerüstet sind, wird der Leib von Christi auferbaut. Wir brauchen Gemeinschaft. Zu schwach formuliert. Wir müssen um Gemeinschaft ringen. Damit das, was Gott gegeben hat, zum Tragen kommen kann. Denn nur so wird sein Leib aufgebaut, weil wir einander brauchen. Ich kann es so sagen, du, ich. Wir sind in der Vision Gottes als Teil vorgesehen. Und zwar nicht einfach ein Teil, der da ist, sondern ein Teil mit einer Aufgabe, mit einer Funktion, damit wir etwas Bestimmtes tun. Gott hat mir etwas gegeben, womit ich anderen dienen kann, damit der Leib Christi auferbaut wird. Und er hat dir etwas gegeben, das du einsetzen sollst. So dienen wir einander, damit, Vers 15 sagt dann, wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Das ist mir jetzt fast ein bisschen zu, das schwebt mir noch ein bisschen zu fest. Es geht nicht nur darum, die Wahrheit zu haben. Ich habe diese Christen gar nicht so gern, die Wahrheit haben. Paulus meint hier etwas anderes. An der Liebe, an der Wahrheit festhalten zeigt sich im Leben. Wir würden heute vielleicht sagen, damit wir in einem Geist der Liebe wahrhaftig leben. in der Wahrheit leben, sich die Wahrheit in unserem Leben zeigt. Ist es wichtig, dass wir wahrhaftig leben? Für Paulus schon. Denn hier, er sagt, damit wir im Glauben wachsen und so in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Wenn wir wahrhaftig leben, dann kann dieser Prozess, wo wir vorhin gesagt haben, ist das überhaupt möglich, zur Fülle Jesu verändert werden. Das Wort Gottes sagt uns, indem wir wahrhaftig leben, kommt dieser Prozess in Gang. Ja, ist es nicht so? Ohne die Vision Gottes für seine Kirche lässt sich letztlich gar nicht nachvollziehen, warum die Gemeinde so wichtig sein soll. Ich denke von mir nicht, vielleicht bin ich vermessen, aber ich denke nicht, dass ich einer Irrlehre verfallen würde, wenn ich nur jeden zweiten Sonntag in den Gottesdienst käme. Ich vermute nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich in einer Glaubenskrise landen würde, wenn ich nur 14-tägig in die Kleingruppe ginge. Ich vermute nicht. Wenn ich meine Zeit mit Gebet und Bibellesen hätte, ich vermute, auch meine Leidenschaft für Jesus würde vielleicht gar nicht abnehmen. Aber, hier kommt die Vision Gottes zum Tragen. Ich will mich darum in die Gemeinschaft der Gemeinde einbringen, weil ich eine Aufgabe an anderen habe und andere eine Aufgabe an mir. Das ist die Art, wie Gott seinen Leib auferbaut, damit wir hingelangen. Nun, das ist keine neue Erkenntnis. Wir hatten sogar eine Intensivtagung zu diesem Thema, du magst dich erinnern, mit Lukas Fankhauser. Aber wie ist es mit der Vision? Ich habe schon gesagt, es braucht immer neuen Brennstoff. Wir müssen brennen für diese Sicht. Mich bewegt es, wenn ich da lese in Vers 15, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Willst du das? Ah, ich will das. Diese Vision soll mich erfassen. Und wenn wir schon bei der Vision sind, das ist die große, wir können ja auch mal klein denken, stell dir vor, wie attraktiv muss so eine Gemeinschaft sein, die das lebt. Wenn die Qualität der Gemeinschaft in einer Gemeinde so wächst, ich glaube, dann wird eine Gemeinde automatisch an Ausstrahlung und an Vollmacht zunehmen. Sie wird in einem ganz anderen Maß ein Segen sein für den Ort, wo Gott sie gepflanzt hat. Ja, dir ist sicher auch aufgefallen. Die Aufforderung ist nicht, wachse. Hast du schon jemals jemand zu seinem Kind sagen hören, wachse jetzt endlich? Wer will, dass sich seine Kinder gut entwickelt, schaut für eine gesunde Ernährung. Er sorgt für genügend Schlaf, für genügend Bewegung. Er schafft ein Umfeld, in dem Wachstum geschehen kann. Genau dasselbe ist hier. Es steht nicht, wachst endlich. Es steht, indem wir in der Liebe wahrhaftig leben, werden wir wachsen. Und ich glaube eines, in der Liebe wahrhaftig leben ist keinem von uns in die Wiege gelegt. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage. Ist keinem von uns in die Wiege gelegt. Und mit menschlichen Mitteln ist das ganz und gar unmöglich. Es ist nur möglich, weil Gott Gaben gegeben hat. Und weil ich nur einen Teil habe Ein Maß der Gabe steht im Bibeltext. Bleibe ich auf euch angewiesen? Und auch ihr bleibt aufeinander angewiesen. Also, werden wir konkret. Wenn du dir wünschst, dass der Leib Christi hineinwächst in das, was Gottes Vision für die Kirche ist, gibt es einen ganz konkreten Schritt. Sich aktiv um Gemeinschaft bemühen. Und wir haben gelesen, wie das geht. Es ist nicht hochfliegend, ultra charismatisch, sondern eigentlich total bodenständig. Sei du demütig. Sei freundlich und geduldig. Sei nachsichtig. Trage das, was dich stört, am anderen in der Liebe. Setz alles daran, sagt Paulus, den Frieden zu bewahren. Ist das geistlich? Ja? Und dazu brauchen wir Gottes Kraft. Wir brauchen, dass Jesus uns zu Hilfe kommt. Und ich meine, ein erster Schritt wäre wiederum, wir beginnen dafür zu beten. Du nimmst Epheser Kapitel 4, die ersten drei Verse und machst daraus einen Gebetsleitfaden und bittest, o Herr, hilf mir. Mich nicht über den anderen zu erheben. Hilf mir, freundlich zu sein. Hilf mir, geduldig zu sein. Hilf mir, nachsichtig zu sein. Und so weiter. Wir werden den Gottesdienst abschließen mit so einem Gebet. Und wenn du dann nach einigen Monaten findest, ah, das habe ich jetzt vielleicht nicht im Griff, aber ich bin dran, dann kannst du dann zu Epheser 4, Vers 17 gehen und da bleibt Paulus ganz konkret bis Mitte des 5. Kapitels Anweisung an Anweisung, was es alles braucht, damit die Gemeinschaft so richtig aufblühen kann. Und ich sage dir, da bist du mindestens den Rest dieses Jahres beschäftigt. Wahrscheinlich dein ganzes Leben lang. Wir wollen zum letzten Vers kommen. Und hier wird noch einmal wie eine Zusammenfassung. Denn wir wollen nicht bei der Gemeinschaft stehen bleiben. Diese ist nämlich nicht Selbstzweck, sondern sie hat eine Aufgabe, eine wichtige Aufgabe. Die Gemeinschaft ist die Voraussetzung, dass die Gaben, die ich empfangen habe, zum Tragen kommen. Und dass deine Gaben, die du empfangen hast, auch anderen dienen. Und damit wird der Leib aufgebaut. Vers 16, da fließen jetzt alle diese Gedanken zusammen und ich habe schon so viel erklärt, dass ich mich gewagt habe, hier eine sehr komplizierte Übersetzung zu wählen, textnah übersetzt, weil es hier so gut zum Ausdruck kommt. Christus, aus dem heraus der ganze Leib, jetzt kommt eine Klammerbemerkung, zusammengefügt, zusammengehalten durch jedes unterstützende Gelenk, nach der Kraft, die dem Maß jedes einzelnen Teiles entspricht. Jetzt geht der Satz weiter. Christus, aus dem heraus der ganze Leib, das Wachstum des Leibes vollbringt zum Aufbau seiner selbst in Liebe. Ist klar, das Wachstum kommt von Jesus her, vom Haupt her, von seinen Impulsen, von seiner Leitung, aus seiner Kraft. Aber da ist diese Klammerbemerkung. Der Leib ist zusammengefügt, zusammengehalten durch jedes unterstützende Gelenk nach der Kraft, die dem Maß jedes einzelnen Teiles entspricht. Der Einzelne hat eine Aufgabe, Unterstützung. Und zwar hat er Kraft bekommen von Gott. Nicht alle die gleichen, sondern er soll das, was er erhalten hat, einbringen. Ja, warum bringe ich diese komplizierte Übersetzung? Weil mir dünkt's, wir dürfen hier nicht vereinfachen. Aus Christus heraus, ja, Paulus sagt, aus Christus voraus vollbringt der Leib, wir gegenseitig, wir miteinander, das Wachstum. Siehst du den Unterschied? Es ist nicht einfach Christus, der oben wieder ein bisschen Wachstum gibt, sondern aus seinen Impulsen vollbringt der Leib, wir gemeinsam, das Wachstum. Dürfen wir erwarten. Das will ich nicht aus den Augen verlieren und das möchte ich erbeten für uns als Gemeinde. Das heißt, jeder von uns muss bereit sein, sich einzubringen, gemäß dem, was er erhalten hat. Wenn wir das zusammenfassen, ja, Gottes Vision für seine Kirche soll in meinem Herzen brennen. Deshalb soll mein Leben darauf ausgerichtet sein, dass ich ein Teil seiner Vision bin und nicht statisch, sondern meine Funktion wahrnehme. Und ich will, das braucht jetzt Glaube, ich will auf Jesus ausgerichtet bleiben und ich werde erleben, wie Jesus seine Kirche baut. Ein Ausblick im Glauben. Wir tun gut daran, darum zu beten. Und vielleicht können wir jetzt aufstehen miteinander und genau das tun. Ich bin sehr zurückhaltend mit solchen Zeichen, aber heute wäre es angemessen, wenn wir einander die Hände reichen würden. Um auszudrücken, es geht eben gerade nicht darum, ich und Jesus, ich ganz persönlich, sondern es geht darum, dass wir miteinander Gemeinschaft und die Gemeinschaft kämpfen, damit die Gaben zum Tragen kommen können, die Gott uns miteinander gegeben hat. Ja, du hast jetzt vielleicht zwei Personen, einer links und rechts. Das Schöne ist, wir haben noch viel mehr Beziehungen. Und da kann noch viel mehr geschehen, als jetzt einfach so links und rechts. Und wir sollen die Sicht haben, dass Gott bei Ehepaaren miteinander, dass sie das erleben dürfen, ist ja auch eine Gemeinschaft. Dass wir in der Familie das erleben dürfen, ist auch eine Gemeinschaft. Und mit all unseren Freunden, wo wir in Beziehung stehen, wo wir Beziehung leben, soll das geschehen. Und so möchte ich mit uns beten und ich bitte dich mitzubeten. Anhand von Epheser 4, 1 bis 3 und anhand von Epheser 4,16. Lass uns beten. Jesus, du willst uns aufbauen als dein Leib. Ein Leib, der dich ehrt. Ein Leib, der dich verherrlicht. Ein Leib, der Kraft hat, in dieser Welt ein Licht von deiner Liebe und Güte hochzuhalten. Und du sagst, dass wir dafür um Gemeinschaft ringen sollen. Dass das unsere Berufung ist, Gemeinschaft zu ermöglichen, hier in der Gemeinde. Wenn wir mit Christen zusammen sind, Gemeinschaft ermöglichen. Und wir wissen schon, was Gemeinschaft immer wieder zerstört. Darum bitten wir dich um Hilfe. Hilf uns, demütig zu sein. Hilf uns, nicht über den anderen zu erheben. Auch nicht in unseren Gedanken. Hilf uns, freundlich zu sein. Hilf uns, geduldig zu sein. Hilf uns, nachsichtig zu sein. Hilf uns, liebevoll umzugehen. Ich Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, die Einheit, die Gottes Geist schenkt, zu bewahren. Ich bitte dich darum. Und Jesus, wir wollen nicht einfach eine schöne Gemeinschaft als Selbstzweck, sondern wir wollen diese Vision brennend haben in unseren Herzen. Gemeinschaft soll ermöglichen, dass das zum Tragen kommt, was dein Wort hier sagt. Dass wir einander zusammenhalten, dass wir aber auch einander unterstützen, gemäß der Kraft, die jedem einzelnen Teil gegeben ist. Und Jesus, stehen wir heute Morgen vor dir und sagen und bitten, hilf mir, meinen Geschwistern zu dienen. Und Jesus, hilf mir, den Dienst meiner Geschwister anzunehmen. Und vielleicht denken wir jetzt, ich weiß ja gar nicht, was ich habe. Wie soll ich überhaupt dienen? Und Jesus, aber möchte ich auch bitten, hilf uns zu entdecken, was du uns gegeben hast, damit wir das einbringen können. Jesus, wir wollen sehen, dass dein Leib wächst. Zahlenmäßig auch, aber vor allem auch qualitativ. Und dass jeder Körperteil seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe leisten kann. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe auferbaut. Wunderbar, Jesus. Oh, sei uns gnädig. Amen. Amen. Ich darf gerne die Hände loslassen. Wir wollen noch eine Zeit vor Gott stehen, weil wir doch sicher eines spüren. Jesus, ohne deine Hilfe geht das nie und nimmer. Und kommt doch nach vorne als Lobpreisteam. Und lass uns singen, Licht dieser Welt, du strahlst in der Finsternis. Das ist die Ausgangslage, das Licht Gottes, das uns ausstrahlt. Und wir singen von wunderbaren Liebe, die wir erleben. Aber du kennst unser Motto, reich beschenkt zum Weitergeben. Oh ja. So wollen wir in diesem Lied Gott preisen für seine Liebe und dann aber im nächsten Lied, mach mich zum Geschenk, auch ausdrücken und Jesus, ich nehme nicht einfach für mich, sondern was du mir gibst, will ich weitergeben. Können wir diese zwei Lieder miteinander singen und ich möchte dich einladen, im Gebet zu bleiben und einfach mit Jesus dran zu sein in dieser Zeit.